Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Ah, machen wir Folge.
Machen wir das. Bist du bereit? Liegen deine Notizen schon sorgfältig?
Ausgedruckt vor mir.
Sehr gut. Dann.
Gut.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, um was es in dieser Woche geht. Und wir sind bei Folge 209 angelangt, Richard.
Ja.
Und kannst du dich noch erinnern, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, natürlich. Wir haben über die kleinste Liga der Welt gesprochen.
Sehr gut.
Also eine Eishockey-Liga in der ehemaligen DDR.
Genau. Muss man das eigentlich sagen, ehemalige DDR oder reicht eigentlich reicht DDR?
Ja, du wirst lachen, ja. In dem Moment, in dem ich ehemalige DDR gesagt habe, habe ich mir dasselbe gedacht. Und man kann ehemalige DDR sagen, weil es ist ja quasi ehemalig.
Das stimmt, ja.
Allerdings gibt es nur diese eine DDR und da weiß eigentlich jeder, dass sie ehemalig ist, weil sie nicht mehr existiert. Schwierig.
Aber es ist interessant.
Ich weiß nicht, was hier die offizielle Bezeichnung ist.
Ja, interessant, dass sie das eingebürgert hat, dass man das so, weil das ist ja so eine stehende Phrase, so ehemalige DDR. Naja.
Auf jeden Fall in der DDR hat es diese Eishockey-Liga gegeben, die aus zwei Teams bestanden hat.
Richtig. Warum, das erfährt man dann in der Folge. Und wir sind in der letzten Folge ja nicht besonders weit zurückgesprungen und auch nicht besonders weit weg, also.
Richtig.
Jetzt bin ich mal gespannt, Richard, wohin du uns diese Woche führst.
Ja, bei mir ist es so, dass ich diesmal relativ weit zurückspringen werde und wir werden auch an viele unterschiedliche Orte springen.
Da bin ich mal gespannt. Ja.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber es ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Wir werden jetzt über etwas sprechen, über zwei Dinge eigentlich, beziehungsweise der Fokus liegt auf zwei Dingen. Eine dieser Sachen, dieser zwei Dinge ist etwas, was viele Menschen heutzutage, auch wir, manchmal sogar mehr als einmal pro Jahr machen, oft auch zum Ungemach vieler Menschen. Wir machen es aber trotzdem, weil es macht einfach Spaß und es hat sich so eingebürgert. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Kann es sein, also eine Sache, die mir einfällt, ist vielleicht sowas wie Böllern, also so Silvesterböllern.
Ja, ich muss sagen, es war etwas zu vage hier. Ja. Und wahrscheinlich würden da so viele Dinge einfallen, weil viele Leute stören ja viele Dinge. Also Ungemach ist ja schnell mal erzeugt. Nein, ich kläre es einfach schnell auf. Ja. Ich spreche von wohin reisen und Touristen sein.
Ah, verstehe. Urlaub machen.
Urlaub machen und sich touristisch betätigen, wenn man so will.
Ja.
Wir werden in dieser Folge über den Ursprung des Tourismus sprechen, auf eine Art, und wir werden gleichzeitig auch über den Ursprung der Archäologie sprechen, und zwar, weil diese beiden Ursprünge, wenn man so will, vereinigt sind in einer Person. Und diese Person ist Protagonist unserer heutigen Episode.
Da bin ich mal gespannt.
Du hast jetzt so wissend gelacht. Ist es so, weil du die Person schon kennst oder einfach, weil du meine Einleitung so fantastisch...
Nee, ich fand deine Einleitung sehr gut. Also ich bin gespannt auf die Geschichte. Ich bin sehr überrascht, dass sowohl Tourismus als auch Archäologie zusammenhängen.
Sehr gut. Ich erkläre dir auch gleich, wer dieser Mann ist, über den wir heute sprechen werden. Und zwar ist es ein gewisser Cyriacus. Cyriacus wird im Jahr 1391 in Italien geboren. Sein italienischer Name ist Ciriaco de Pizzicoli. Und er ist eigentlich kein Mann, von dem man jetzt so erwarten würde, dass er mal Begründer der Archäologie werden würde. Sein Vater ist ein Händler, also er wird als Sohn eines Händlers geboren. Und zwar ein Händler, der so über lange Distanzen handelt, also wirklich mit diesen Dingen, die zu dieser Zeit heiß begehrt waren. Also mit Dingen wie Gewürzen, aber auch Seide, Pigmenten zum Beispiel. Ja. Und er lebt eine Zeit lang ein sehr privilegiertes Leben, kann sich im Grund alles leisten, beziehungsweise sein Vater leistet sich alles für seine Familie, was man sich leisten will. Leider währt das nicht allzu lange, weil die Zeit, in der wir hier uns befinden, also das 14. Jahrhundert, Ende 14. Jahrhundert, wenn man da eine Arbeit macht, wo man darauf angewiesen ist, dass man Dinge auf ein Schiff lädt, dann ist es alles recht risikoreich. Du weißt natürlich aus vorherigen Episoden, die wir schon gemacht haben, warum das so risikoreich ist, oder?
Ja, unter anderem, weil jede Menge Piraten unterwegs waren.
Richtig. Einerseits jede Menge Piraten und natürlich auch, generell ist es einfach schwierig auf der Hohen See, weil da viel passieren kann. Also in erster Linie ja mal Stürme. Stürme können dafür sorgen, dass dein Schiff irgendwie so an Klippen zerschellt oder dass es einfach auf hoher See untergeht, und dann bist du nicht nur deine Crew und dein Schiff los, sondern bist vor allem auch deine Waren los. Und so geht es dann dem Vater von Cyriacus. Er verliert innerhalb kürzester Zeit insgesamt, glaube ich, 4 Schiffe, die beladen sind mit Waren, und das ruiniert ihn. Aber damit nicht genug, es ruiniert ihn und kurz darauf stirbt er auch. Und zu diesem Zeitpunkt ist sein Sohn Cyriacus 6 Jahre alt. Dadurch, dass er diese Schiffe verloren hat und dass er auf Kredit neue Schiffe kaufen hat müssen, wird im Grunde das gesamte Eigentum, das diese Familie hat, noch verkauft, und zwar an eben diese Schuldner. Und Cyriacus zieht mit seiner Mutter zu seinem Großvater. Und seine Mutter, die eigentlich bis dahin gewöhnt war, dass sie keine körperliche Arbeit verrichten musste, muss ab diesem Zeitpunkt auch körperliche Arbeit verrichten, damit sie das Auslangen finden. Er lebt also bei seinem Großvater mit seiner Mutter, und mit 14 Jahren beschafft ihm sein Großvater, der selber Händler ist, einen Platz bei einem anderen Händler als Lehrling. Und er hofft, dass sein Enkel dadurch zu Reichtum finden würde. Also dass er sagt es auch so wortwörtlich, er hofft, dass er mit dieser Arbeit wieder dorthin zurückkommt, wo er herkommen ist.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt, wenn du Lehrling warst, bei einem Händler, haben das zwei Dinge sein können, was du machen musst. Entweder du kriegst wirklich eine Ausbildung und lernst all diese Dinge, die man lernen muss, um Händler zu sein, oder es ist im Grunde Sklavenarbeit. Mhm. Ja? Dass du 7 Jahre lang einfach für jemanden schuften musst, für kaum ein Entgelt. Cyriacus hat Glück, weil sein Lehrherr, ein gewisser Piero, ist ein guter. Ja, also er behandelt ihn wirklich wie einen Lehrling und bringt ihm auch wirklich Dinge bei. Dinge wie Arithmetik, Geometrie, Buchhaltung. Also die nächsten 5 Jahre zwischen 1407 und 1412 arbeitet er für diesen Piero. Hat mit Lieferanten zu tun, hat mit Teilhabern am ganzen Geschäft zu tun, hat mit Kunden zu tun. Er macht unter anderem die Buchhaltung und er organisiert auch die diversen Langstreckenrouten, auf denen diese Waren dann eingekauft oder verkauft werden, und kann sich relativ schnell einen sehr, sehr guten Ruf als fairer und kompetenter Handelsmann erwerben. Die Stadt übrigens, ich habe gar nicht gesagt, welche die Stadt ist, in der er lebt, beziehungsweise in der er jetzt arbeitet. Die Stadt ist Ancona.
Ah. Ancona.
Also in Ancona gilt er jetzt nach diesen 5 Jahren in der Lehre schon als recht gewiefter und guter und loyaler und auch einfach ehrlicher Händler. Mit 21 Jahren beendet er seine Ausbildung und ist eigentlich schon eben ein angesehener Mann, vor allem auch, weil er in der Zwischenzeit schon Mitglied des Stadtsenats war, also politisch auch tätig. Mhm. Angesehen, kompetent, eigentlich in einer idealen Position, um bei einer der größeren Handelsgesellschaften anzuheuern.
Bei den Fuggern.
zum Beispiel. Also bei welchen, die einfach ihm noch mehr Geld zahlen. Und außerdem, dadurch, dass er schon politisch tätig war, könnte er eigentlich politisch auch noch mehr machen. Cyriacus hat allerdings andere Pläne, die vor allem daher rühren, dass er, als er 9 Jahre alt war, mit seinem Großvater Venedig besucht hat und als er diese Welt gesehen hat in Venedig, die sich ihm eröffnet hat, dieser Reichtum, aber auch so diese Pluralität und all diese unterschiedlichen Dinge, hat er ein bisschen eine Sehnsucht nach der weiten Welt gekriegt. Es zieht ihn weg, er will die Welt sehen, nicht nur Venedig, sondern auch alles, was es sonst noch gibt. Entgegen all der Dinge, beziehungsweise entgegen allem, was man erwarten würde, lässt er diese Sicherheit, die er eigentlich in Ancona hätte, zurück. Und heuert bei einem anderen Händler an, in einer recht niedrigen Position. Hauptsache, er schickt ihn raus in die große, weite Welt. Er arbeitet also dann die nächsten Jahre für diesen Händler und auch für andere Handelsfirmen und lernt dann im Zuge dessen auch wirklich die Welt kennen. Und im Zuge seiner Reisen, seiner Handelsreisen, beginnt er sich dann auch für alte Monumente und für Ruinen zu interessieren. Naheliegend, weil er reist herum und stößt eigentlich überall so im Mittelmeerraum auf diese Überbleibsel der antiken Welt. Mhm. Vor allem aber auch ist er beeindruckt von Erlebnis, das er gehabt hat in seiner Heimatstadt Ancona. Als er nämlich im Jahr 1421 in Ancona einen Marmorbogen sieht, der im Jahr 115 zu Ehren des Kaisers, des damaligen Trajan, errichtet worden ist, sieht er dieses Ding als das, was es ist, nämlich ein Relikt einer fremden Zeit, einer fremden Kultur, die so nicht mehr existiert, die aber sich erschließen könnte über dieses Monument. Mhm. Und da muss man jetzt natürlich auch erklären, zu dieser Zeit, 14. Jahrhundert beziehungsweise 15. Jahrhundert mittlerweile schon, bedeuten diese Relikte dieser Zeit den Leuten nicht wahnsinnig viel, außer dass sie als Baumaterial verwendet werden können. Also heutzutage, wenn wir so Ruinen sehen und wenn wir so Bauwerke sehen, dann haben wir ein gewisses Gefühl dafür und denken, ja, das ist wichtig, das muss man bewahren und so weiter. Und damals war es immer so, da haben die Leute diese Dinge gesehen und haben sich gedacht, ein schöner Marmor, den kann ich eigentlich für mein Haus benötigen.
Ja.
Und haben sich auch keine großen Gedanken darüber gemacht, dass man eventuell über diese Monumente und über die Dinge, über die Inschriften und über die Kunst drauf irgendwie Rückschlüsse auf frühere Kultur ziehen könnte. Und deswegen haben sie es einfach als Baumaterial verwendet oder vielleicht sogar für Kanonenkugeln. Mhm. Und Cyriacus, der sieht diese Dinge, zum Beispiel diesen Marmorbogen, und er denkt sich, das ist eigentlich großartige Art und Weise, um was über die Vergangenheit rauszufinden. Und zwar, was über die Vergangenheit rauszufinden, das über das rausgeht, was man in Büchern findet. Mhm. Weil es war ja nicht so, dass es niemanden gegeben hat damals, der sich für die Vergangenheit interessiert hätte. Ja? Genug Humanisten haben sich interessiert für die Vergangenheit, aber haben das in erster Linie über Bücher gemacht. Also über das, was aus der Antike überliefert worden ist. Aber eigentlich hat sich niemand um diese Bauwerke gekümmert. Und er beschließt, dass er mehr dieser Ruinen, mehr dieser Bauwerke, mehr dieser Monumente finden will, damit diese Monumente nicht einfach nur so in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mhm. Und jetzt ist ja so, man muss ja, um diese Dinge zu verstehen, diese Inschriften zum Beispiel in den Monumenten, muss man sprachlich eigentlich ganz gut sein. Zum Beispiel muss man Latein können oder Griechisch. Und Cyriakus war nicht dumm, ja, und war auch nicht ungelehrt. Also er hat während seiner Lehrlingszeit zum Beispiel hat er viel gelesen, aber zum Beispiel Latein hat er nicht können. Und deswegen mit 30 Jahren bringt er sich dann einfach selber Latein bei. Damit er herumreisen kann im Mittelmeerraum und dort diese Inschriften in den Gebäuden und den Skulpturen entziffern, um mehr über diese alten, antiken Kulturen herauszufinden. Allerdings, und da kommen wir jetzt auch wieder zu so, wie soll ich sagen, recht alltäglichen Schwierigkeiten zurück, funktioniert es natürlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also nicht wie heute, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt dort und dorthin, dann wählt man sich das Mittel der Fortbewegung aus, ob es jetzt ein Auto oder ein Zug oder Flugzeug ist, setzt sich rein und ist dann relativ schnell mal dort. Damals war Reisen eigentlich immer mit Schwierigkeiten verbunden. Also an Land, wenn du zu Fuß oder mit einem Esel unterwegs warst, war es anstrengend und es ist langsam vonstatten gegangen und dann hast du natürlich auch immer die Probleme gehabt, dass so Räuber zum Beispiel kommen sind oder wenn es irgendwie Zeiten der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem einen oder anderen Gebiet waren, hast du auch viele Soldaten gehabt zum Beispiel und die haben da das Leben relativ schwer machen können als Reisenden. Noch schlimmer war es natürlich auf See. Wir haben ja schon einige Episoden gemacht, wo wir uns mit der Schifffahrt befasst haben. Und ich würde sagen, der Konsens ist, Schifffahrt ist eigentlich die längste Zeit einfach sehr anstrengend und sehr gefährlich gewesen. Ja. Anstrengend zum Beispiel nicht nur, wenn so raues Wetter war, sondern zum Beispiel auch, wenn es sehr lahm war. Ja? Also wenn du viel unterwegs warst und wenn es dann zum Beispiel keinen Wind gegeben hat, der deine Segel gefüllt hat, dann hat es einfach sein können, dass du einmal lange Zeit auf dem Wasser mehr oder weniger gestanden bist mit deinem Schiff und da wird es dann auch relativ schnell mal ungemütlich. Es gibt Berichte, wo Leute so schreiben, was eben passiert dann an Bord. Dass dann zum Beispiel alles anfängt zu faulen, ja, zu stinken, dass der Wein, der im Grunde das Hauptgetränk war, der wird schlecht, das Fleisch wird schlecht, ist voll mit Maden und es sammeln sich dann alle möglichen Tiere an, ja, also Fliegen und Läuse und wenn man Glück hat auch Ratten und Mäuse und die machen einem das Leben schwer. Und auch wenn das Gegenteil eingetroffen ist, also wenn es nicht windstill war, sondern sehr raue See, dann war es auch ungemütlich. Ja. Dann ist das Wasser über Bord, auf Deck, unter Deck geschwappt. Ja. Man hat schauen müssen, wo man sich festhalten kann, dass man nicht von Bord fällt. Und wenn man nicht von Bord gefallen ist und dann runter wieder gegangen ist zu seiner Liege oder wo auch immer man übernachtet hat, dann war alles durchnässt. Die Betten, die Kleider, das Essen. Und sowas hat dann auch dafür gesorgt, dass dann zum Beispiel das Essen knapp wird, weil es verfault oder dass zum Beispiel das Trinkwasser knapp wird. Schwierig einfach. Und natürlich auch Zusammenleben auf engstem Raum. Nicht sehr angenehm, vor allem wenn dann die hygienischen Zustände so sind, wie man sich es erwarten wird zu der Zeit.
Ja. Das erinnert mich an eine Zeitsprungfolge, die du gemacht hast, wo es um Kannibalismus ging, oder?
Ja, aber wir werden jetzt nicht darüber sprechen, dass sich dann die Leute gegenseitig aufessen. Kommt in dieser Episode nicht vor. Aber ist ja sonst oft genug vorkommen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, was... Ah doch, natürlich. Es ist Folge 100.
War das Folge 100?
Es war Folge 100. Ja, der Fall der Mignonette.
Ah, sehr schön, ja.
Trotz all dieser Schwierigkeiten, ja, dieser Dinge, die einem zu Land und auch zu Wasser passieren können... Cyriakus ist so beseelt von diesem Gedanken, dass er diese fremden, diese antiken Kulturen wiederentdecken will, dass ihm das gar nichts ausmacht. Ja? Also er schreibt Briefe und in diesen Briefen schreibt er relativ poetisch auch von seinen Schwierigkeiten auf See. Da sagt er, das ist ein Wettkampf auf See und am Ende ist dann diese Belohnung. Und in seinem Fall ist dann die Belohnung, dass er zum Beispiel irgendwo landet, wo er einen antiken Tempel findet, den er untersuchen kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel den Humanisten, den klassischen, damals die viel mit Büchern und so weiter zu tun gehabt haben, er hat keinen Mäzen, ja, der ihm einfach viel Geld zahlt und so weiter. Das heißt, er finanziert im Grunde seine Reisen durch seine Arbeit als Händler und ist dann eben sehr gescheit, wie er das macht. Im Grunde im Rahmen seiner Aufgaben, die er hat als Händler, freundet er sich dann mit gewissen Personen an, um seiner Passion nachzugehen. Zum Beispiel verbringt er ein Jahr auf Zypern und auf Zypern schnuppert er auch zum ersten Mal die Luft am Hof eines Königs. Und zwar ist es der König Janus und dieser König Janus ist ihm wohlgesonnen. Der mag ihn als Händler und er mag auch seine Idee, dass er diese antiken Dinge anschaut und auch notiert und für die zukünftigen Generationen aufbewahrt. Wahrscheinlich auch, weil er Cyriakus so ein bisschen als eine nette Abwechslung zu seinen eigenen Problemen sieht, weil zu jener Zeit dieser Janus war gerade im Jahr 1427 zurückgekehrt aus Gefangenschaft in Ägypten, weil er sich einen Krieg geleistet hat mit Ägypten und beziehungsweise mit den Mamluken und im Rahmen einer seit Jahrzehnten schwelenden Feindschaft gefangen genommen worden ist, wo auch zum Beispiel die Hauptstadt Nikosia geplündert und eingenommen worden ist und er 10 Monate dann nach Ägypten verschifft worden ist und dann zurückkommt und er ist ein gebrochener Mann und dieser Cyriakus ist dann wahrscheinlich so eine Abwechslung gewesen für ihn, dass da jemand ist, der sich für so wundersame Dinge interessiert. Zum Beispiel lädt er ihn auch ein zu so königlichen Jagdgesellschaften, weißt du, wo sie so ausreiten und jagen, aber Cyriakus, während die anderen in Tieren nachjagen, reitet dann so durch Stock und Stein auf der Suche nach antiken Gebäuden. Zum Beispiel macht er dann auch bei unterschiedlichen älteren Klöstern halt, um dort nachzuschauen, ob sie zum Beispiel auch antike Manuskripte haben. Und er wird auch fündig. Zum Beispiel findet er auf Zypern eine Kopie der homerischen Ilias, die er dann eintauscht gegen ein Gebetsbuch. Also der dortige Mönch, der nimmt das Gebetsbuch und er kriegt die Ilias. Und diese Ilias zum Beispiel, die hilft ihm dann auch dabei, Griechisch zu lernen. Weil er muss ja nicht nur Latein können, er muss auch Griechisch können, um diese ganzen Inschriften entziffern zu können. Und er ist dann auf Zypern nicht nur, was seine Passion angeht, recht erfolgreich, sondern er ist als Händler auch sehr erfolgreich. Übrigens, Haupthandelsgut auf Zypern zu dieser Zeit waren Salz und Zucker. Auf jeden Fall ist er dort so erfolgreich, dass sein Auftraggeber ihn in eine weitere, für ihn auch recht aufregende Stadt schickt, nämlich nach Adrianopel. Und Adrianopel, das heutige Edirne, ist in der Türkei und war zu jener Zeit die Hauptstadt des Osmanenreichs. Und sein Aufenthalt in dieser Stadt ist nicht unproblematisch, weil er ist ja im Auftrag von venezianischen Händlern dort. Und Venedig und das Osmanische Reich, die haben eine, wie soll ich sagen, eine schwierige Beziehung gehabt. Beide haben ja ähnliche Ziele gehabt, nämlich in erster Linie ihre Handelsrouten im Mittelmeer entweder zu stärken oder auch zu erweitern. Die Venezianer waren aber auf die Osmanen bzw. auf Getreide, das in von Osmanen besetzten Gebieten angebaut worden ist, angewiesen. Das heißt, sie haben sich eigentlich immer relativ gut stellen müssen mit dem Osmanischen Reich und haben Kompromisse eingehen müssen etc. Und wie so oft auch war es so, dass im Westen die Vorstellung vom Osmanischen Reich auch ein ganz schlimmes war, also diese brutalen Osmanen etc. Und Cyriakus, er kommt im Jahr 1429 nach Adrianopel und er sieht, in Wirklichkeit ist es natürlich gar nicht alles so, wie es im Westen kolportiert wird. Also die Stadt ist kulturell sehr reich und ist recht kosmopolitisch und er sieht diese vielen Dinge, die immer den Osmanen im Westen nachsagt, die sieht er dort nicht. Und er hört auch recht schnell in dieser Stadt, beziehungsweise kriegt mit, dass der Sultan zu jener Zeit, ein gewisser Murat, eigentlich ein recht angenehmer Herrscher war. Ja? Also jemand, der schon Kriege geführt hat, aber der selber gar nicht so dieses große Bedürfnis gehabt hat, sein Reich auszuweiten, sondern einfach das gemacht hat, was man macht, nämlich die Position zu festigen, in der man ist. Ein Krieg, den er geführt hat, war einer um die Stadt Thessaloniki, die wir kennen, Griechenland zu diesem Zeitpunkt, aber im venezianischen Einflussbereich war, früher eigentlich schon einmal den Osmanen gehört hat. Mhm. Aber das ist ein großer Konflikt, der sich dann einige Monate hinzieht, wirklich zu einem regelrechten Krieg wird, bis dann schlussendlich 1430 ein Friedensabkommen geschlossen wird zwischen Venedig und den Osmanen. Und das ist gut für Cyriakus, weil jetzt ist Murat, wie soll ich sagen, den Venezianern relativ vorgesonnen, beziehungsweise den Anliegen der Venezianer. Und Cyriakus will nämlich die Erlaubnis kriegen, dass er im Osmanischen Reich handeln darf. Nicht nur, weil er gern handeln würde, sondern weil er eben diese ganze Gegend befahren will auf der Suche nach all diesen Schätzen der Antike. Und weil Murat so gut gestimmt ist gegenüber den Venezianern, bekommt er auch diese Erlaubnis, also dieses freie Geleit in diesem Gebiet. Er selber dringt nicht vor bis zum Sultan, aber quasi am Hof kann er sich durch Raffinesse und einfach der Hartnäckigkeit kann er sich diese Erlaubnis dann vom Sultan holen. Wenn du jetzt aber der Meinung bist, dass dieser Cyriakus, weil er von diesem Sultan diese Erlaubnis bekommen hat, dem Sultan wahnsinnig dankbar ist, dann täuschst du dich. Denn Cyriakus verfolgt einen Plan. Und dieser Plan hat mit einem anderen Mann zu tun, für den er vorher schon einmal in Rom gearbeitet hat.
Der Papst.
Er bekommt... So gut. Daniel. Dann muss ich die Geschichte ja gar nicht mehr erzählen, wenn du es schon... Wenn du das schon erraten kannst. Es ist nämlich so, ja. Im Jahr 1431 kriegt er eine Nachricht, dass dieser Mann, für den er gearbeitet hat, ein Kardinal namens Condulmaro, dass er zum Papst gewählt worden ist. Mhm. Und dieser Papst ist ihm sehr wohlgesonnen und Cyriakus weiß es und hackt jetzt einen neuen Plan aus. Und zwar will er dem Papst dabei helfen, einen neuen Kreuzzug gegen die Osmanen zu führen. Und man muss jetzt aber hinzufügen, dieser Cyriakus, der war kein religiöser Mann. Mhm. In seinen Schriften wird nie erwähnt, dass er irgendwie zu Jesus oder Maria oder sonst wem gebetet hat. Ja? Wenn, dann hat er gebetet zu irgendwelchen antiken Göttern des Handels oder so. Sein Interesse in diesem Zusammenhang war in erster Linie dahingehend, dass er all diese antiken Monumente, diese Bauwerke etc. für die Nachwelt in Sicherheit bringen lassen wollte, also außerhalb der Reichweite der Osmanen, weil er das Gefühl gehabt hat, die Osmanen, die wissen das nicht zu schätzen oder werden es vielleicht sogar zerstören. Mhm. Und deswegen wollte er einen Kreuzzug, damit diese antiken Bauwerke etc. befreit werden. Und sein Grundgedanke war, dass er als Spion arbeiten kann im Gebiet der Osmanen, weil er hat ja dieses Freigeleit, das er vom Sultan gekriegt hat. Mhm. Und es ist ja auch so, dass jemand, der Händler ist, als Spion mehr oder weniger prädestiniert ist. Das sind ja die Leute, die kennen sich aus mit dem Land, sie kennen sich aus mit den Waren, sie kennen sich aus mit den Preisen für die Waren, sie kennen sich mit den politischen Zuständen in diesen Gebieten aus. Deswegen beginnt er jetzt für den Papst zu spionieren. Nimmt sich einen türkischen Führer und beginnt diese Gegend zu erforschen. Im Zuge dessen stößt er gleich einmal auf einen seiner größten Funde, und zwar die zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger schon vergessene, berühmte römische Stadt Cyzicus, beziehungsweise Kyzikos, weil sie römisch-griechisch war. Er ist in der Stadt Bursa, und in der Stadt Bursa sieht er am Hafengebäude, die diverse Spolien beinhalten. Und du fragst dich jetzt, was sind Spolien?
Also ich frage mich ja, was sind Spolien?
Diese Gebäudeteile antiker Bauwerke, die einfach in neue Gebäude eingebaut wurden. Gibt es auch heutzutage noch viel, ja. Also ich kann mich erinnern an eine Expedition, eine Exkursion, das mittelalterliche Kärnten. Und da haben wir uns unterschiedliche Kirchen angeschaut aus dem Mittelalter. Und da hast du diese Spolien drin gehabt. Also da hast du wirklich so antike Dinge drin gehabt, die eingebaut worden sind in diese mittelalterlichen Gebäude. Jedenfalls, er sieht in dieser Stadt Bursa am Hafen diese Spolien eingebaut in Gebäude und fragt sich natürlich, wo die herkommen. Und er hat dann eine Audienz mit dem dortigen Gouverneur und Kommandeur der Streitkräfte des Sultans Und er fragt ihn, woher diese Spolien sind. Und er sagt, ja, die kommen aus diesem Gebiet da, wo früher mal diese Stadt war, Cyzicus. Und Cyriacus nimmt sich einen neuen Führer und mit dem begibt er sich zu dieser Stadt, die an der Südküste des Marmara-Meers gelegen war, auf einem Isthmus. Diese Gegend, wo früher dieses Cyzicus war, ist verlassen. Ja. Da gibt es nichts außer eben diese Ruinen und teils sind es Ruinen ehemals recht majestätischer Gebäude. Und er beginnt diese Gebäude zu studieren, macht sich Notizen drüber, kopiert die Inschriften auf den Gebäuden, findet zum Beispiel einen Tempel, der zu dem Zeitpunkt natürlich schon um einige Teile erleichtert worden ist, die dann in irgendwelche neuen Gebäude gesteckt worden sind. Aber es gibt noch sehr viel für ihn als wissensdurstigen Archäologen. Und er macht das Ganze auch, weil er ja der Erste ist, der sich wirklich so dafür interessiert, ohne Anleitung. Ja? Also er kann sich ja an nichts orientieren. Wie macht man das, wenn man dorthin kommt? Auf was muss man achten und so weiter? Hat er nicht. Ja? Das heißt, er geht dorthin und er beginnt einfach mal alles abzugehen und untersucht all diese Überbleibsel dieser, in diesem Fall, ehemals recht florierenden Stadt, ja? Die aber dann durch Erdbeben und Verwüstungen etc. untergegangen ist. Und er versucht dann auch irgendwie die Bedeutung diverser Bauwerke in Büchern rauszufinden, antiken Büchern, die er gelesen hat, aber da findet er nicht viel. Das heißt, er ist wirklich darauf angewiesen, dass er sich selber überlegt, für was zuständig war und dass er diese Inschriften übersetzt bzw. Rauslesen kann und übersetzen. Seine Aufzeichnungen über diesen Tempel in dieser Stadt sind heute die einzigen Hinweise darauf, dass es dieses Gebäude überhaupt gegeben hat. Hm. Also im Zuge der nächsten Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte wird das, was zu dem Zeitpunkt noch dort war, bis auf die Grundmauern abgetragen oder zerstört. Cyriacus zieht aber weiter, vor allem nach Griechenland, wo er dann auch wieder im Auftrag dieses Papstes unterwegs ist. Und zwar will er in Griechenland rausfinden, welche Häfen sich für eine Kreuzzugsflotte eignen würden. Und er ist jetzt im griechischen Festland und ich meine, heutzutage, wenn man nach Griechenland geht und Urlaub macht, fühlt man sich sehr willkommen, ja, als Tourist. Als er zu diesem Zeitpunkt hinkommt, ist es so, dass Fremde dort eigentlich gar nicht gern gesehen werden. Mhm. Also er hat Zeit auf den unterschiedlichen Inseln verbracht, die kommerziell und auch politisch was hergeben haben. Das griechische Festland zu dieser Zeit eigentlich weniger. Aber Cyriacus ist begeistert, weil das Land halt voller antiker Ruinen ist. Er zieht dann also durch Griechenland, landet in Delphi. Und Delphi kennt man ja,
oh ja.
Als den Ort mit dem Orakel,
ja.
Ja, in der Antike. Und er kommt dort an, es ist jetzt das Jahr 1436 und auf den ersten Blick gibt es da auch nichts an Gebäuden oder so oder an Ruinen, was ihn interessieren könnte. Es gibt ein paar kleinere Behausungen, die aus Holz und so antiken Bauteilen zusammengeschustert worden sind. Er gibt aber nicht auf, sondern er verbringt dann nochmal 6 Tage dort und geht einfach dieses gesamte Gebiet ab. Er wird recht misstrauisch beäugt von der lokalen Bevölkerung, die eigentlich mit ihm nichts zu tun haben wollen und auch überhaupt kein Interesse haben an dieser ganzen Geschichte mit den alten Monumenten und so weiter. Und schlussendlich findet er dann auch ein außergewöhnlich gut erhaltenes Amphitheater. Und dort gibt es auch noch genug Inschriften etc., die er dann kopiert. Er zeichnet das Ganze auch auf, um es für die Nachwelt festzuhalten. Was ganz gut ist, weil kurz nachdem er dort war, begräbt dann Steinschlag diese gesamte Struktur. Und die sollte dann auch erst wieder im 19. Jahrhundert bei Ausgrabungen das Tageslicht erblicken. Cyriacus ist aber jetzt angespornt von diesem Erfolg und er durchforstet die Gegend weiter und stößt dann auch so außerhalb dieses Gebiets auf Grabsteine und Teile von Skulpturen und anderen Strukturen und er kopiert auch alles, was er findet, auf, also so in seine Notizbücher. Hat damit eigentlich Delphi schon ganz gut erkundet und er zieht dann weiter Richtung Athen, was eigentlich so sein Hauptziel war, und macht dann aber auch einen Abstecher zur Insel Euböa. Und auf Euböa findet er dann Eretria. Und Eretria war eine der wichtigsten Städten im antiken Griechenland. Und er zeichnet die Stadtmauer nach, die dort noch existiert, und das Amphitheater und die Befestigungen um die dortige Akropolis. Und nach seinem Besuch wird es noch circa 400 Jahre dauern, bis dort wieder Archäologen auftauchen.
Nicht schlecht.
Er besucht dann auch noch andere Städte, Korinth zum Beispiel, Sikion und auch Sparta, das zu dem Zeitpunkt eigentlich niemanden interessiert hat, weil die Geschichte von Sparta eigentlich mehr oder weniger vergessen war.
Ja.
Aber es besucht er auch. Sein eigentliches Ziel ist aber Athen und dort landet er dann schließlich auch. Man muss auch dazu sagen, seine Ideen, wo er hingehen will, hat er in erster Linie aus Büchern. Und auch hier ist es so, dass er die Idee, dass er nach Athen geht, aus dem Werk von Plutarch hat, dem griechischen Autor, und er hat große Hoffnungen, dort auch viel vorzufinden. Er kommt dann also im April 1436 nach Athen und ist zuerst einmal ein bisschen enttäuscht, ja, weil es ist alles wirklich recht runtergekommen. Die Häuser sind allesamt in einem erbärmlichen Zustand und die Stadt selber ist auch nicht sehr imposant. Ja. Besteht aus Häusern, die so ein bisschen am Fuß der Akropolis hingeschustert worden sind. Nicht sehr imposant. Er klettert dann aber auf die Akropolis und dort findet er dann so ein interessantes Sammelsurium an mittelalterlichen Gebäuden, die so an und um die antiken Gebäude gebaut worden sind. Zum Beispiel der Parthenon ist umgebaut worden zu einer christlichen Kirche. Also zum Beispiel ein Eingang mehr oder weniger zugemacht, weil griechische Tempel in eine andere Richtung geöffnet waren als christliche Kirchen. Dann haben sie da so zugebaut. Aber trotzdem gibt es genug für Cyriakus zu beschreiben. Er beschreibt dann zum Beispiel den Tempel der Pallas, die 58 Marmorsäulen, die es dort gibt, die diversen Ornamente und die vielen Statuen, die herumstehen. Und er ist einer der ersten westlichen Reisenden seit der Antike auch, der so eine Beschreibung des Parthenon abgibt. Cyriakus bereist also dann die nächsten Jahre weiterhin große Teile des Mittelmeerraums, Nahe Osten. Seine Hingabe zur Archäologie und all diese Dinge, die er aufzeichnet, machen ihn eigentlich im Laufe seines Lebens zum ziemlichen Star innerhalb der Humanisten. Er kann auch im Zuge seiner Arbeit viel Bekanntschaft mit Machthabern machen, eben mit zum Beispiel diesem zypriotischen König, aber auch mit einem, den wir schon aus früheren Episoden kennen, nämlich ein gewisser Sigismund. Und hier kann man jetzt wieder so eine, wie soll ich sagen, etwas, was ich gern mache, zeitliche Ebene herstellen,
ja.
Wo man unterschiedliche Geschichten hört und sich so denkt, wann war das ungefähr? Sigismund kennen wir aus zwei Episoden eigentlich, und zwar eine Episode zu den Hussiten,
ja.
Zeitsprung 83, und wir kennen ihn natürlich als den Ehemann von Barbara von Zilli, die wir in Zeitsprungfolge 145 besprochen haben.
Ja, sehr gut.
Und dieser Sigismund war römisch-deutscher Kaiser, deswegen ist auch Cyriakus an seinem Hof gewesen. Viele der Zeichnungen und Aufzeichnungen von Cyriakus sind dann in späterer Folge von Gelehrten verwendet worden, von Künstlern verwendet worden, um diese antiken Gebäude nachzubilden, nachzuzeichnen. Und nach seinem Tod in Cremona im Jahr 1452, wo er an der Pest gestorben ist, werden dann noch einige seiner Texte tatsächlich veröffentlicht. Sein eigentliches Hauptwerk, wenn man so will, und zwar seine Tagebücher, die er während seiner vielen Reisen geschrieben hat, die er Kommentarii genannt hat, also Kommentare, überleben leider nicht. Im Jahr 1514 werden sie einem Brand zum Opfer fallen. Und es gibt nur diese einen Kommentare, weil sie nie veröffentlicht worden sind. Dieser Kreuzzug, dem er sich lange Teile seines Lebens eigentlich verschrieben hat, diese Vorstellung, dass es diesen Kreuzzug geben wird gegen die Osmanen, der wird nie stattfinden. Und er wird auch nicht erleben, dass Konstantinopel ein Jahr nach seinem Tod vom Sohn dieses Murats eingenommen wird. Die Aufzeichnungen von Cyriakus, die überlebt haben, waren dann auch zukünftigen Archäologen große Hilfe dabei, Monumente wiederzufinden, die er auch schon entdeckt hat. In erster Linie deshalb, weil er im Zuge seiner archäologischen Arbeit auch immer großen Wert drauf gelegt hat, die Topografie dieser Gegend so minutiös wie möglich zu notieren. Und deswegen war es dann späteren Archäologen möglich, über seine Aufzeichnungen diverse Dinge zu finden, auch recht spät noch. Also es gibt, ich glaube, es war im späten 20. Jahrhundert, oder noch später haben Archäologen aufgrund seiner Aufzeichnungen diverse Dinge wiedergefunden. Und ja, das war meine Geschichte vom, wie soll ich sagen, ersten Touristen und quasi dem Erfinder der Archäologie,
Cyriakus
von Ancona.
Cyriacus von Ancona. Also sehr spannend. Ich habe von ihm noch nie gehört vorher. Also ich finde es sehr faszinierend, dass er anscheinend, also er hatte ja noch keine Idee von Archäologie und auch sicherlich einen anderen Wissenschaftsbegriff als wir. Aber dass er trotzdem dieses Interesse hatte, das zu dokumentieren, das ist super spannend.
Natürlich, sein Interesse war sehr romantisch auch.
Ja, klar. Ja.
Er wollte quasi so diese antiken Kulturen entdecken, wiederentdecken etc. Aber die Tatsache, dass er gesehen hat, dass wir, beziehungsweise dass sie zu diesem Zeitpunkt all diese historischen Dinge um sich herum gehabt haben und dass die Quellen für die Antike nicht nur in Büchern zu finden sind, sondern eigentlich in dem, was man so um sich herum hat, das war schon recht revolutionär damals für ihn, ja, für die Zeit.
Aber sag mal, diese, du hast doch erzählt, dass er von Homer die Ilias gekauft hat
oder ja.
getauscht hat.
Ja, ja.
Ist die noch überliefert? Also sein Exemplar? Nee, ja, wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Aber er hat im Laufe seines Lebens viele unterschiedliche Manuskripte auch gefunden, gekauft, eingetauscht etc. Mhm. Also das hat er quasi noch zusätzlich zu seinen Studien der Bauwerken gemacht. Da hat er sich dann auch, hat er sich auch diese ganzen antiken Manuskripte besorgt. Ja, das war auch so ein Hobby von ihm, eine Passion.
Ist er denn eigentlich auch, also weil du hast ihn jetzt als den ersten Touristen bezeichnet, dieses Unterwegssein, war das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so, oder dass man, wenn man unterwegs war, ist man entweder, hat man Handel getrieben oder man war auf Pilgerreise?
Ja, solche Dinge. Also du, weil ihr es ja auch vorhin beschrieben habt, das Reisen war ja nicht sehr angenehm.
Ja.
Und wenn du gereist bist, dann war es halt, weil du von A nach B hast müssen. Oder weil du halt auf dem Weg irgendwie Dinge einkaufen wolltest oder verkaufen. Aber du bist nicht einfach nur, damit du eine andere Gegend siehst. So, la 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 la, ah ja, schau, jetzt sehen wir die Akropolis oder so.
Nee.
Ja? Er war dahingehend wirklich so einer der Ersten, der wirklich aus Interesse an diesen Orten und an diesen Dingen, die er dort findet, die jetzt abgesehen von Dingen, die er verkaufen kann, dorthin gereist ist. Und damit ist er eben der erste Tourist. Ich meine, ist natürlich... Ob er jetzt wirklich so der erste Tourist war, wenn man sich jetzt die Definition von Tourismus anschaut, aber Kulturtourismus quasi war er wahrscheinlich wirklich einer der ersten, beziehungsweise einer der ersten, wo es auch so gut dokumentiert ist.
Das muss ja auch ein bisschen frustrierend gewesen sein, wenn er dann an diesen Orten war und dann diese Bauwerke gesehen hat. Aber im Grunde, er konnte es ja nicht mitnehmen oder so.
Ja.
Was man dann ja später gemacht hat, in diese ganzen Museen heute, die wir haben, in Europa auch Pergamon-Museum oder so, ist ja voll großer Bauwerke dann auch aus der Antike.
Ja. Und es gibt so eine Geschichte auch, dass eben als er in dieser Stadt war, Bursa, wo er herausfindet, woher diese Teile der unterschiedlichen Bauwerke kommen, dass die aus dieser vergangenen Stadt, dieser römisch-griechischen kommen, dass er dann diesen Gouverneur auch anfleht, die Leute sollen bitte aufhören, diese Stücke aus den Bauwerken zu nehmen, um ihre Häuser hier zu bauen. Ja, dass das wichtige Zeugnisse der Vergangenheit sind.
Ja.
Natürlich hat wahrscheinlich kaum jemand auf ihn gehört.
Aber weil du gesagt hast, das ist gut dokumentiert, woher wissen wir denn eigentlich, was er so alles gemacht hat? Also,
naja, er hat seine Tagebücher geschrieben davon, es sind nicht alle zerstört worden, also ich glaube, ein Band hat überlebt und er hat auch einen Biografen gehabt.
Ah, okay.
Dem hat er Dinge erzählt. Und natürlich, also viele seiner Zeichnungen und so weiter sind überliefert und sind auch später verwendet und kopiert worden. Aber so sein Hauptwerk, diese Kommentare, die haben halt nicht überlebt. Aber es hat schon einige Dinge gegeben, die überlebt haben und weiter überliefert worden sind. Aber es ist jetzt nicht irgendwie großartig viel publiziert worden oder so. Aber zu jener Zeit auf jeden Fall schon verwendet worden, die Dinge, die er aufgeschrieben hat.
Richard, gibt es für diese Folge denn einen Themenpartner oder eine Themenpatin?
Nein. Ich bin auf einen Artikel gestoßen von der Autorin, die das Buch über ihn geschrieben hat, Marina Belozerskaya, und sie hat geschrieben To Wake the Dead, A Renaissance Merchant and the Birth of Archaeology.
Ah, sehr schön.
Aus dem Jahr 2009.
Aha. Und zur Lektüre empfohlen?
Ja, absolut. Also wie so oft ist es ja nur eine krude Zusammenfassung dessen, was sein Leben wirklich ausgemacht hat, also wer wirklich alle Details wissen will und auch mehr so über seine am Schluss auch schon wirklich, wie soll ich sagen, er war so am Schluss ein bisschen besessen von dieser Idee des Kreuzzugs und er war eigentlich ein recht kultivierter Mensch und niemand, von dem man das erwarten würde, aber gegen Ende seines Lebens war er so besessen von dieser Idee des Kreuzzugs und hat auch oft recht schlecht über die Osmanen geschrieben auf einer Basis, die eigentlich so gar nicht existiert hat, weil er eigentlich meistens sehr gute Erfahrungen mit den Osmanen gemacht hat.
Ja.
Also er hat sich da ein bisschen reingesteigert. Ja, aber es ist ein sehr interessantes Buch. Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, Richard, wie sieht's aus? Hast du noch was zu erzählen?
Nein, ich habe genug erzählt für heute.
Sehr gut.
Jetzt sagen wir können den Sack zumachen, Deckel drauf, Hut auf und so weiter. Und machen wir einfach einen Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das. Hut auf. Was ist denn das für eine Phrase?
Hut auf, ja, wir zum Gehen jetzt.
Achso, verstehe. Okay, ja, Hut auf, ja.
Na gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer zu dieser Episode, zu anderen Feedback geben will, kann es zum Beispiel über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder über unsere E-Mail-Adresse feedback@zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com/zeitsprungfm. Persönlich sind wir dort, @stormgrassdaniel@messner. Auf Facebook sind wir auch, findet man uns unter zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Reviews vergeben, Sterne, was auch immer man machen kann in diese Richtung, kann es eigentlich überall machen, wo man Podcasts bewerten kann. Bekanntesten ist wohl Apple Podcasts oder auch panoptikum.io.
Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Jonas, Martin, Franz, Oliver und Elisabeth, Martin, Wolfgang, Helmut, Marc, Henrik, Oliver, Jurik, Steffen, Martin, Mirko, Patrick, Henry, Thomas, Martin, Daniel, Stefan, Jonas, Danny und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard. Dann bleibt uns eh nicht mehr viel, oder?
Richtig. Uns bleibt eigentlich nur, dass wir das machen, was wir immer machen. Nämlich, dass wir der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hast du jetzt so aufgeschrieben, so, ah ja, das frage ich dann. Fuck.
nee, aber das ist eine gute Idee. Das nächste Mal notiere ich mir so Sachen mit. Das mache ich nämlich eigentlich gar nicht, sondern die Sachen sind am Ende tatsächlich spontan. Schreibst du da mit?
Ja, ja. Nein, ich schreibe nicht mit. Ich freue mich dann immer, wenn mir die Sachen wieder einfallen, die ich mir währenddessen gedacht
habe. Sehr gut.